Aus Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund. Hallo Florian.
Grüß Gott. Hallo Nibras.
Heute wollen wir heute nochmal ein wichtiges Thema besprechen, was sich zuletzt viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben. Das ist nämlich das Thema Phimose. Da springen wir doch direkt einfach rein in das Thema. Heute geht's ein bisschen schneller hier voran, weil wir uns vorgenommen haben, ja, das Thema direkt mal anzugehen. Das hatten wir im Rahmen einer Umfrage mal gefragt, welche Themen ihr euch wünscht, und da wurde das häufig genannt. Und das ist ein Thema, was sehr gefühlt für sehr viel Verwirrung immer sorgt. Das liegt zum einen daran, dass es auch unterschiedliche Therapiemöglichkeiten gibt und unterschiedliche Herangehensweisen, ab wann man was tut. Dann habe ich aber auch immer wieder das Gefühl, dass auch Kinderärzte selber und dann wiederum Kinderurologen, Kinderchirurgen immer auch mal so ein bisschen leicht andere Meinungen vertreten und dadurch eine gewisse Verwirrung auftritt in der Bevölkerung. Und so versuchen wir das jetzt hier vielleicht an dieser Stelle etwas klarer zu fassen, auf jeden Fall. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit der Definition an, was das überhaupt ist.
Vielleicht noch ein Wort zur Verwirrung. Das grundsätzlich kann man das ja gut nachvollziehen, dass da viele Menschen, viele Eltern irgendwie sich fragen, ist das normal? Mein Kind ist jetzt so und so alt. Sollte das gelöst sein? Sollte das nicht gelöst sein? Da werden wir gleich näher drauf eingehen. Und da sich das über Jahre hinziehen kann, gibt es da, glaube ich, große Schwierigkeiten, da die richtige Info zu finden. Auf der anderen Seite, was du sagst, ist vollkommen richtig, dass da viele Ärzte auch unterschiedliche Meinungen haben, wobei ja die Leitlinien zum Beispiel, um die es heute sicherlich auch großteils geht, ja ziemlich klar sind, dass da gibt's wenig Zweifel und so ein bisschen Spielraum nur. Aber jetzt hau rein mit deiner Definition.
Ja, definieren kann man das relativ kurz. Also Phimose ist eigentlich ja nur das medizinische Wort für eine Verengung der Vorhaut. Und das bedeutet auch noch nicht, dass es irgendwie krankhaft sein muss, sondern Phimose ist einfach nur die Beschreibung. Und das kann krankhaft sein, das kann aber auch ganz normal sein. Denn eine Phimose, eine enge Vorhaut, ist etwas sehr Physiologisches. Und umso jünger das Kind ist, umso normaler ist es auch, und umso älter es wird und diese Phimose fortbesteht, umso eher kann es sein, dass Probleme auftreten, umso eher kann es sein, dass man dann sagt, ja, jetzt ist das nicht mehr ganz normal. Aber du hast eben das schon angedeutet, dieser Zeitpunkt, ab wann man sagt, das ist vielleicht jetzt langsam zu spät, hat sich an den letzten Jahren gefühlt auch nach hinten verschoben. Also ich kenne das noch so von Anfangszeiten des Studiums, dass man mal gesagt hat, so bis zum Schulkindalter sollte das weg sein. Und da von der Aussage sind ja ganz viele zurückgetreten und sagen, also das kann durchaus bei vielen auch, wenn es keine Probleme macht, bis ins jugendlichen Alter, bis zum Ende der Pubertät toleriert werden. Das ist also wirklich nochmal etwas, wo man aufpassen muss, dass man auch keine alten Quellen sich irgendwie durchliest. Ich denke, in alten Büchern stehen auch nicht mehr so ganz die zeitgemäßen Meinungen drin.
Also der Ursprung liegt ja wie immer in der Entwicklung des Kindes, in der Embryonalzeit. Da entsteht ja die Haut und die Schleimhaut, einerseits der Glans, also der Eichel des Penis, und andererseits der Vorhaut, entsteht ja aus den gleichen Zellen. Das heißt, das ist irgendwann mal noch die gleiche Vorläuferzelle, und dann entwickelt sich daraus die eine Haut und die andere Schleimhaut. Und es ist eigentlich, kann man sagen, vollkommen normal, dass beim Neugeborenen zum Beispiel diese beiden Schichten noch miteinander verwachsen sind. Und gleich vorweg und ganz wichtig bei dieser Folge: man soll auf keinen Fall versuchen, also beim Säugling nicht und sonst auch nicht, hier mit Gewalt oder mit Nachdruck die Vorhaut nach hinten zu schieben und möglicherweise dadurch eine Verletzung oder einen Einriss zu riskieren, weil dann kann es zu Narbenbildung kommen, und dann kann es wirklich zu einer Phimose kommen, die man auch operativ angehen muss. Alles andere ist eine langjährige Entwicklung. Das löst sich nach und nach voneinander ab. sodass es wirklich bis zur, und du hast es gerade schon genannt, bis zur Pubertät dauern kann, bis man die Vorhaut komplett zurückziehen kann. Das ist schon, da muss man schon einige Geduld aufbringen, vor allem als Jüngling sozusagen. Aber also bei Geburt sind das fast 100%, bei denen es noch verwachsen ist und wo es zu Verklebungen gekommen ist. Das Ganze dauert bei der Hälfte aller Kinder bis zum 7. Lebensjahr, bis sich das zurückstreifen lässt, diese Haut, diese Vorhaut. Und mit 10 Jahren sind es noch immer nur 2/3, bei denen das möglich ist. Und dann wird es immer weniger. Aber wie gesagt, das kann bis zur Pubertät dauern, dass es dann vollständig zurückzuziehen ist.
Genau, Fachgesellschaften empfehlen ja auch, dass die Untersuchung wirklich nur von Kinderärzten und Kinderärztinnen gemacht wird, dass die das ganz vorsichtig im Rahmen der U-Untersuchung sich anschauen und gucken, wie ist der Zustand. Und dass da Eltern nicht auf eigene Faust zu Hause versuchen sollten, da irgendwelche Testungen zu machen, zumal ja auch das Empfinden der testenden Person ja auch anders sein kann als des Kindes. Also es kann sein, dass man als Untersucher da ein bisschen zu rabiat ist und dann ist schnell mal dann doch ein Schaden entstanden. Da kommen wir auch gleich zu, wieso das vielleicht blöd ist. Du hast auch jetzt gerade schon diese Verklebungen genannt. Das ist auch nochmal was, was man unterscheiden muss. Also eine Vorhautverklebung ist nicht direkt eine Phimose und in der Regel auch deutlich harmloser auch zu sehen, denn die löst sich in der Regel auch immer ohne eine Therapie auf. Die Phimose, wie gesagt, je nachdem, manchmal eben nicht und dann kann eine Therapie notwendig sein. Vielleicht kommen wir ja einmal direkt zu dem Punkt mit der wichtigen Frage, ab wann man denn überhaupt von einem Problem spricht, weil das definiert ja grundsätzlich erstmal die Notwendigkeit einer Therapie, weil wenn die Vorhaut sich nicht ganz zurückrollen lässt, aber dennoch das Kind keinerlei Beschwerden hat und das ist bei den meisten eben so, dann kann man auch zuwarten und das ist, glaube ich, das Erste, was man hier als Take-Home-Message mitnehmen soll, was du auch schon gesagt hast, Geduld haben ist da sehr wichtig, nur weil zum Beispiel der Arzt oder die Ärztin bei der U-Untersuchung sagt, ja, die Vorhaut ist eng, bedeutet es nicht, dass man sofort aktionistisch sein muss und direkt daran was tun muss. Ganz im Gegenteil. Die beste Strategie ist bei einer Symptomfreiheit erstmal das Abwarten. Symptome können aber auftreten und das kann man sich gut vorstellen, das hängt in der Regel oder korreliert, denke ich, auch zu einem gewissen Maß, wie schwer diese Enge ist. Also haben wir wirklich vorne nur noch eine ganz mini kleine Öffnung oder ist es schon geweitet, aber nicht ausreichend, um es komplett zurückzurollen. Und eben dann, wenn es vorne sehr, sehr eng ist, dann kann schon auch bei kleinen Kindern so eine Aufblähung der Vorhaut passieren beim Wasserlassen. Und wenn man das sieht, dann ist das schon mal ein erstes Indiz, dass da vorne die Öffnung wirklich zu klein ist. Was nämlich dann auch resultieren kann, ist, dass unter der Vorhaut Restharn übrig bleibt. Fällt auch häufig dadurch auf, dass es dann noch so nachtröpfelt über längere Zeit. Und eben in diesem Restharn oder durch diesen Restharn können sich auch Bakterien dort sammeln und zu Infektionen führen. Und solche Infektionen, gerade unter der Vorhaut, im Bereich der Eichel nennt man dann Balanitis. Und diese Balanitiden wiederum, da kann man auch durchaus in so einen gewissen Teufelskreis geraten, können die Vorhautverengung wiederum selber verschlimmern. Weil wenn sich dann die Vorhaut auch mitentzündet, dann zieht sie sich gerne mal durch so gewisse Narbenbildung auch dann weiter zusammen. Und in so einem Fall auch dann würde man eher an eine Therapie denken, wenn es zu solchen Infektionen vor allem wiederkehrend kommt.
Diese Aufweitung, also wenn das Kind Wasser lässt und es kommt zu so einer Ballonierung, das ist ein ganz eindrückliches Schauspiel. Das ist gerade wichtig natürlich, dass die Eltern das beobachten und dann dem Kinderarzt auch mitteilen, wenn sie sehen, das Kind lässt jetzt Wasser und es kommt aber nichts, sondern die Vorhaut bläht sich auf wie so eine Wasserbombe, die man da im Sommer gerne mal befüllt im Garten. Und dann, wenn der Druck zu groß ist für die Öffnung, dann entleert sich erst dieser Ballon und es kommt dazu, dass der Urin erst rauskommt. Das ist ein ganz wichtiges Indiz dafür, dass man hier doch ernsthaft überlegen sollte, konservativ zumindest zu behandeln. Das andere ist, wenn das Kind Schmerzen angibt bei Miktion, also beim Wasserlassen, ist ein weiteres Indiz dafür, dass es entweder Da muss man natürlich differenzialdiagnostisch auch vorneweg schon an einen Harnwegsinfekt denken oder aber eben auch eine durch eine Phimose verursachte Schmerzen. Und was auch manchmal ganz absurd aussehen kann, ist die Richtung des Harnstrahls. Also wenn hier der Urin nicht der Schwerkraft und dem Verlauf des Penis folgt, sondern einfach mal links oder rechts ganz absurd abbiegt. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass es da schon zu solchen Verklebungen und nur einer kleinen Öffnung gekommen ist, die man, wie gesagt, dann mit dem Arzt gemeinsam eventuell konservativ behandeln kann und sollte. Was man eben nicht machen sollte, ist vorneweg zu sagen, ja okay, ich ziehe jetzt mal nach hinten kräftig oder oft oder sonst irgendwas, das wird sich schon weiten. Das sind einfach Verklebungen und Verengungen, die dann schon längere Zeit bestehen und sich nicht einfach so lösen lassen. Das sollte schon in Absprache mit dem Kinderarzt gemacht werden und auch mit einer Strategie, die vom Kinderarzt vorgegeben worden ist.
Ja, was wir als Symptom jetzt noch nicht genannt haben, betrifft natürlich eher dann ältere Kinder, Jugendliche, ist, dass das auch Schmerzen machen kann beim Geschlechtsverkehr. Also auch wenn es bis dahin unauffällig war, kann dort dann ein Grund zur Behandlung auch verspätet entstehen.
Oder einfach eine Erektion. Muss ja dann kein Geschlechtsverkehr sein, aber bei einer Erektion, wenn das Ganze noch mehr gespannt wird, dann kann es auch ordentlich wehtun.
Ja. Definitiv, das stimmt, das hätte ich noch vergessen. Das kann auch dann gerade bei jüngeren Jugendlichen auch dann zum Beispiel nochmal sein. Die sind ja auch oft unwillkürlich und kommen von ganz alleine. Und so kann es auch mal sein, dass man dann dadurch dann in so eine schmerzhafte Situation reinkommt. Ich hatte jetzt eben so von der Struktur her das noch nicht so richtig eingeteilt. Ich wollte das nochmal sagen, dass man klar sagt, eben wenn es so angeborene, ganz normale Engstellen sind, dass man das dann eine primäre Phimose nennt und der Arzt sagt dann aber auch gerne mal sekundäre Phimose, wenn es halt einen anderen Grund dafür gibt. Und ich hatte eben schon diese Entzündungen genannt. Aber was auch mal ja die Enge noch verschlimmern kann, sind so Einrisse. Eben wenn man zu feste zurückzieht, wenn da so eine kleine Verletzung entsteht, wenn diese dann so narbig aushält, dann kann es das Ganze weiter verschlimmern. Also deswegen auch sehr wichtig, dass man da nicht ruckartig irgendwie dran zieht. Und eben um auch nicht eine gefährliche sogenannte Paraphimose zu erzeugen. Das ist in der Regel dann auch eine Notfallsituation, wenn nämlich eben durch gewaltsames oder auch zum Beispiel aus Versehen kräftigen Zurückziehen der Vorhaut das Ganze dann ja feststeckt, also dann sich nicht mehr zurückrollen lässt, da so eine richtige Abschnürung auch stattfindet, vor allem der Eichel. Das kann wirklich zu starken Schmerzen führen. Das ist das eine Problem. Das andere, wahrscheinlich noch schlimmere Problem, ist, dass die Blutzufuhr gestört sein kann und dann die Teile, die quasi oberhalb der Abschnürung dann liegen, nicht mehr gut durchblutet werden. Und im aller schlimmsten Fall kann das richtig bis zu einem Absterben des Gewebes führen. Also auch in so einem Fall überhaupt nicht warten, sondern dann muss man unmittelbar zum Arzt, besser sogar in die Klinik fahren, um das Ganze behandeln zu lassen. Genau. Vielleicht können wir jetzt nochmal zu den Schritten gehen, was man therapeutisch so machen kann. Mhm. Aber vorweg nochmal ganz klar betonen, um auch hier nochmal Sicherheit reinzubringen. Da habe ich zwar eben schon gesagt, aber nochmal ganz wichtig, eine Therapie ist wirklich nicht immer notwendig und in den meisten Fällen kriegt man es, kriegt die Zeit das Problem gelöst, indem durch die Entwicklung des Körpers irgendwann die Engstelle sich auflöst und die Vorhaut sich komplett zurückrollen lässt. Aber wenn man eine Therapie macht, dann muss diese Indikation wirklich auch vernünftig gestellt werden.
Ich glaube schon, dass es für viele Hörerinnen und Hörer auch überraschend ist, wie heikel dieses Thema ist und wie viel man doch auch, einfach wenn es um die Vorhaut geht oder um eine Verklebung oder Verengung, wie viel man da trotzdem auch kaputt machen kann, wenn man auf eigene Faust da Hand anlegt. Insofern finde ich das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich wollen wir das Publikum jetzt nicht im Regen stehen lassen und sagen, was man dagegen tut, könnt ihr selbst raussuchen. Es ist auch relativ überschaubar, muss man sagen. Was man ja so aus der Entwicklung und aus der Vorpubertät und Pubertät weiß, ist, dass sich unter der Vorhaut häufig auch so Drüsen Abfall, sage ich jetzt mal, bildet, das sogenannte Smegma. Das sind zum einerseits Reste von Talgdrüsen beziehungsweise von dem, was Talgdrüsen da aussezernieren, und andererseits ist das ein steroidhaltiges Gemenge, das da zu finden ist. Und das weist uns auch schon die Richtung, wenn es um die Therapie geht, weil was man dann tun kann, ist, dass man mit steroidhaltigen Cremes arbeitet. Das heißt, man wieder in Absprache mit dem Kinderarzt, der muss das ja auch verschreiben, fängt man dann an, mehrmals täglich, circa zweimal täglich, vorne an die Enge der Vorhaut ein bisschen von dieser steroidhaltigen Creme aufzutragen. Und da macht man mal gar nichts. Da macht man mal 2 Wochen gar nichts und immer nur diese Creme da drauf. Und nach 2 Wochen kann man versuchen, vorsichtig die Vorhaut so ein bisschen zurückzuziehen und kann schauen, ob sich das verbessert hat. Aber auch das sollte, wie gesagt, unter höchster Vorsicht passieren, damit es da nicht zu diesen Einrissen kommt, von denen du gerade schon gesprochen hast. Und das ist aber schon eine langwierige Prozedur. Also das ist nicht nach 2 Wochen dann zu Ende, sondern man muss das für weitere Wochen immer wieder auftragen, wenn es weiter besteht, um da zu versuchen, das Ganze zu lösen. Aber durch die Steroide, die da drin sind und die ja auch im natürlichen Smegma drin sind, sollte es in einem Gutteil der Fälle möglich sein, diese Verklebungen dann auch zu lösen.
Mhm. Vielleicht nochmal, um Klarheit da auch zu schaffen, Steroide, also Cortison kennt man ja auch als anderen Begriff für so Steroid-Therapien, also eine Cortison-Therapie. Viele kennen Cortison-Salben ja auch aus anderen Gründen, und da weiß man ja schon oder hat schon mal gehört oder gelesen, das darf man auch nicht zu viel benutzen. Das macht auch manchmal die Haut dann etwas dünner, und dann, wenn man es zu häufig einsetzt oder auch zu viel als Tablettenform oder so nimmt oder sehr regelmäßig nehmen muss aufgrund anderer schwerer Krankheiten, dass es dann auch diese Dehnungsstreifen mal geben kann. Und dieser Effekt wird halt hier dann auch genutzt, um das Gewebe etwas dehnbarer zu machen, um es ein bisschen aufzulockern. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut, was ich auch in vielen, vielen Ratschlägen von Kinderärzten immer wieder lese, ist, dass Kinder am besten die Creme selber auftragen sollen, das lernen sollen, dass man auch ein bisschen Geduld haben muss, denen das beizubringen. Es gibt Hinweise darauf, dass so dieses tägliche oder zweimal tägliche Manipulieren am Geschlechtsteil des Kindes durch die Eltern für das Kind auch ein gewisses Maß an Trauma sein kann. Das hängt natürlich ein bisschen auch vom Alter des Kindes ab. Kann man sich gut vorstellen, dass es umso älter das Kind ist, auch umso weniger angenehm für das Kind ist. Es gibt auch den Hinweis, dass wenn es nicht anders möglich ist, dass Eltern assistieren sollen, dass dann häufig zum Beispiel die Väter das besser machen sollten. Das hat einfach die Erfahrung gezeigt. Es gibt auch so Psychologen, die das empfehlen. Das muss auch nicht bei jedem Kind sein, dass das ein Problem ist, aber wenn es möglich wäre, dann am besten immer versuchen, dem Kind das beizubringen, dass es das selber macht und nicht eigenständig in die Hand nehmen.
Ja, finde ich eine ganz interessante und diskussionswürdigen Punkt. Das wird ja auch so in der Leitlinie sogar niedergeschrieben, dass es, wenn das Alter des Kindes es nicht erlaubt oder wenn es nicht geht, dass es das selbst macht, dass dann eigentlich eher der Vater das machen soll als die Mutter. Finde ich so ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt, weil warum ist jetzt besser, dass der Papa am Schnittelwurz rum manipuliert und den nach vorne, nach hinten schiebt, nach vorne, nach hinten schiebt. Also so, ja, machen wir mal unter Männern. Klar, in einer gesunden Beziehung, in einer gesunden Familie sollte das kein Problem sein. Da soll's wahrscheinlich mit der Mutter auch kein Problem sein. Aber wenn das hier ein pathologisches Verhältnis ist, dann kann der Vater genauso, dann kann das mit dem Vater genauso kritisch sein. Und das geht ja bis hin zu, wenn man den Gedanken jetzt weiterspinnt, Richtung Kindesmissbrauch zum Beispiel, da tut sich ja auf der Geschlechterseite, ist ja egal, ob da jetzt das von der Mutter ausgeht oder vom Vater. Also diese klare Empfehlung, es sollte eher der Vater machen als die Mutter, aufgrund einer möglichen ungelösten psychosexuellen Konflikthaftigkeit, finde ich überraschend in der Klarheit und irgendwie auch schwierig, im, wenn man es zu Ende denkt.
Ich glaube, dass die, also da muss ich gestehen, bin ich nicht ganz hintergekommen, auf welcher Grundlage das in die Leitlinie so aufgenommen wurde. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ganz haltlos irgendwie kam, sondern wahrscheinlich schon irgendwie ja auf Anraten von Psychologen oder Kinderpsychiatern mit aufgenommen wurde, weil es da schon vielleicht Studien zu gibt oder Korrelationen. Aber da muss ich gestehen, kann ich nicht bis in das Letzte das erklären. Aber dennoch denke ich, wenn es da Hinweise für gäbe, dann muss man es natürlich auch ernst nehmen. Aber ich kann da an dem Punkt oder möchte an dem Punkt nur das wiedergeben, wie es in der Leitlinie steht. Ich denke, das ist auch nichts, was jetzt für alle 100% in Stein gemeißelt sein muss.
Klar.
Das lässt sich wahrscheinlich nicht auf alle Beziehungen übertragen. Es gibt sicher Beziehungen, wo vielleicht dann doch lieber die Mutter das machen sollte und eben nicht der Vater. Also das muss man individuell auch betrachten. Aber dennoch wollte ich darauf hinweisen, dass es eben in der Leitlinie diese Empfehlung gibt. Relativ wertefrei, nur deskriptiv.
Absolut.
Genau. Wenn das jetzt alles nicht hilft, was gibt's dann noch für Möglichkeiten? Konservativ geht dann in der Regel eigentlich tatsächlich nichts mehr. Also wenn man dann nach 4 bis 6 Wochen Cortison-Therapie zu keinem positiven Ergebnis gekommen ist, stellt sich dann relativ schnell dann die Indikation für eine Operation, weil man möchte eben die Situation nicht weiter so beruhen lassen, auch gewisse Infektionsrisiken vermeiden oder Risiken von Verletzungen, so dass man dann sich für eine Operation entscheidet. Und auch hier ist das Thema etwas kontrovers, denn es gibt verschiedene Techniken, wie man operieren kann und je nachdem, welche Quelle man anschaut. Und ich glaube auch diese Chirurgen, die die Operation selber durchführen, haben auch ein bisschen verschiedene Meinungen. Grundsätzlich wird in letzter Zeit immer mehr der Weg beschritten und empfohlen, dass man nicht eine komplette, ja, umgangssprachlich auch Beschneidung genannte Operation durchführt, sondern nur eine Teiloperation, eine Teilverkleinerung oder Verkürzung der Vorhaut oder sogar nur so eine Inzisions-OP, wo dann so gewisse Einschnitte gemacht werden, die dann dazu führen, dass das Ganze sich weitet. Nur in gewissen Situationen sollte man dann an erster Stelle die komplette Operation durchführen. Man muss aber gestehen, und das will ich nicht vorenthalten, dass man, wenn man ein bisschen recherchiert und auch guckt, was gewisse Chirurgen so für Herangehensweisen haben, findet man auch viele, die sagen, dass man dann auch doch relativ schnell dann die komplette Operation machen kann oder soll. Ich finde das sehr, sehr schwierig, das so einzuschätzen, was da der beste Weg ist. Am Ende des Tages, glaube ich, ist aus meiner Sicht das Beste mit dem behandelnden Arzt, mit dem behandelnden Chirurgen oder auch mit den Kinderärzten, da wirklich sehr, sehr gut zu sprechen und zu schauen, was deren Erfahrungen sind. Erfahrungen sind ja auch das, was einem auch ein gewisses Maß an ja Entscheidungskraft gibt. Und wenn man dann doch gesehen hat, dass bei der Teilverkleinerung es öfter mal Komplikationen gab, dann kann ich es auch verstehen, dass man vielleicht denkt, ja, da machen wir am besten dann doch immer die vollständige Operation. Das ist aus meiner Sicht ja etwas, was man nur lösen kann, indem man gut mit denjenigen spricht, die diese Operation auch vornehmen möchten und nicht nur sich irgendwo erkundigt und sagt, so und so muss es gemacht werden.
Ja, ganz genau. Und die Phimose oder die operative Therapie einer Phimose ist meiner Meinung nach auch etwas, was mit dem Kinderarzt primär besprochen wird, wo die Indikation zur OP vom Kinderarzt gestellt wird und dann geht's zum Chirurgen und der, mit dem bespricht man dann, wann das gemacht wird, wie es gemacht wird, etc. Und nicht umgekehrt, beziehungsweise nicht vorneweg mit dem Chirurgen. Der Chirurg ist einfach ein Chirurg, das sind tolle Leute, die haben unglaubliche Fingerfertigkeit und können tolle Sachen. Aber ob das notwendig ist oder ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt oder ob der Zeitpunkt der richtige ist, dafür gibt es einen Kinderarzt und das ist nicht das Metier des Chirurgen, finde ich.
Ja, definitiv. Nur ich glaube, wenn dann zum Beispiel der Punkt gekommen ist, wo man sagt, wir kommen um die Operation nicht mehr herum, die muss auf jeden Fall zu 100% gemacht werden, dann kann es natürlich schon sein, dass der Chirurg in gewissen Aspekten noch einen Ticken besser beraten kann als vielleicht der Kinderarzt.
Also
wenn es jetzt um operative Risiken geht oder was der für Erfahrungen gemacht hat, das ist dann nochmal vielleicht ein anderer Punkt. Aber ich glaube, so kann man es, glaube ich, ganz gut aufdröseln. Also die Indikation, ob es überhaupt notwendig ist, bis zu diesem Punkt kann man das super gut auch in der Kinderarztpraxis klären. Und wenn die Operation aber ganz, ganz klar notwendig ist, dann sollte die abschließende Beratung dann erfahrener Chirurg oder eine erfahrene Chirurgin machen. Da, glaube ich, kann man dann da so ein bisschen so einen Strich ziehen. Aber was ich jetzt hier nochmal betonen möchte, aus meiner Sicht absolut notwendig, das unter wirklich richtigen, sterilen, operativen Bedingungen zu machen und nämlich nicht einfach so, ja, unter, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man es auch machen kann, wollte ich heute nicht so sehr drauf eingehen, es ist ja mittlerweile auch gesetzlich erlaubt, dass eine solche Beschneidung, die ja auch häufig aus so traditionellen Gründen gemacht wird und nicht immer aus medizinischen Gründen, sogar von Menschen gemacht werden darf, die keine Ärzte sind, ich sehe das absolut kritisch und würde ich auch auf gar keinen Fall niemandem irgendwie ans Herz legen oder dazu raten, sowas zu tun. Aus welchem Grund auch immer. Natürlich, wenn ein Kind auch Symptome hat, dann wird es wahrscheinlich eh nicht in so einer Institution landen, die nicht ärztlich solche Operationen durchführt. Aber grundsätzlich muss man davon ganz, ganz klar abraten. Ich habe auch so Sachen leider auch schon selber gesehen im Krankenhaus, wo so Sachen schiefgegangen sind, wo Infektionen entstanden sind, wo viel, viel Ärger passiert ist, wo auch wirklich für das Kind bleibende Schäden nach so einer Operation entstanden sind. Also da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Das muss wirklich jemand Erfahrenes machen. Das muss ein richtiger, aus meiner Sicht, ein Chirurg oder eine Chirurgin machen, die sich mit dem Thema auskennt. Das muss man seinem Kind, was ja in dem Alter, wo so eine Operation häufig gemacht wird, ja selber gar nicht für sich entscheiden kann, schon zugestehen, dass das nach besten ärztlichen Standards gemacht wird.
Ja, yep. Kann ich. Wo kann ich unterschreiben? Ich unterschreibe es. Absolut.
Ja. Am Ende des Tages, wie gesagt, für welche Operation sich entschieden wird, das ist eine Entscheidung, die man gemeinschaftlich treffen muss. Was heutzutage nicht mehr gemacht wird, ist, dass man sagt, ja, wenn jetzt irgendwie eine andere OP gemacht wird, wegen der Leiste oder so, dass man dann direkt die Vorhautverengung, wenn sie keine Symptome macht, direkt mitmacht. Da gibt's viele Chirurgen, die diesen Weg nicht mehr gehen und da sollte man auch als Elternteil nicht drauf drängen. Operationen grundsätzlich, für die es keine Indikation gibt, sollte man nicht durchführen. Ja, jede Operation hat gewisse Risiken, jeder Schnitt am Körper ist auch per se erstmal eine Körperverletzung, solange es keine Indikation dafür gegeben hat. Also aus meiner Sicht muss man da sehr, sehr zurückhaltend sein. Das Thema, wie gesagt, eben ohne Indikation so eine Vorhaut-OP durchzuführen, da will ich jetzt heute nicht so viel drüber reden. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein riesiges Fass, was man aufmachen kann, was ein sehr komplexes Thema ist, wo Traditionen mitspielen, wo auch religiöse Ansichten mitspielen, wo vielleicht auch jemand, der denkt, naja, ich bin da voll und ganz dabei, das ist medizinisch nicht vorgesehen, dennoch unter Druck stehen kann, seiner Verwandten, Familie gegenüber, Glaubensgemeinschaft, was auch immer. Das kann sehr, sehr problematisch sein. Man muss am Ende des Tages eine gewissenhafte Entscheidung immer im Kindeswohl treffen und sollte man sich dann auch beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin beraten lassen, wenn man da schwankt.
Ja, und wir haben ja jetzt von Anfang an irgendwie betont, wie sensibel das Thema ist. Es ist nicht nur ein sensibler Körperbereich, sondern auch ein sensibles Thema. Und genau das mündet dann in dem, was du gerade gesagt hast, dass man sich das einfach gut überlegen muss.
Ja.
Absolut. Jetzt fehlt nur noch, und daran muss ich schon den ganzen Tag denken, dass nachdem die Band Deine Freunde ein Lied über die Fontanelle geschrieben hat, hoffentlich auch mal eins über die Phimose schreibt, oder?
Ja, vielleicht.
Und sonst müssen wir das machen.
Vielleicht müssen wir das machen, denn wir haben heute auch gar nicht erklärt, wofür quasi so eine Vorhaut überhaupt gut ist.
Das
wäre doch perfekt, in so einem Lied zu verpacken.
Das stimmt.
Was der Sinn und Zweck davon eigentlich genau ist. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr heute schreiben, das Lied. Vielleicht liefern wir das nochmal nach, wenn Ideen für Reime bestehen. Texte könnt ihr uns die gerne schicken an info@handfußmund.de. Da könnt ihr uns auch Feedback oder weitere Meinungen, Kritik oder auch Lob schicken. Gerne meldet ihr euch auch über Social Media bei uns, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt oder kommentiert den Post zu dem Thema. Leitet die Folge auch gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht mit dem Problem zu kämpfen hat, wo vielleicht Verwirrung besteht, wo man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Auch da kann es vielleicht hilfreich sein und ansonsten auch gerne den Podcast auch wegen der ganzen anderen Themen weiterleiten. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen.
Jawohl.
Ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.
Tschüss. Auf Wiedersehen.